Also ich dachte halt damals schon so, dass das irgendwie ganz komisch ist und ganz unnormal und habe das dann auch viel gegoogelt.
Es gibt relativ viel Probleme im Intimbereich, die wir behandeln können.
Ich bin einfach nicht klargekommen und dann habe ich immerhin noch geschafft, die Tür aufzuschließen und bin dann halt einfach in Ohnmacht gefallen.
Es geht nicht darum, wie viel wir wegschneiden, sondern es geht darum, wie viel bleibt übrig.
Warum machst du das?
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Heute sprechen Lenia und ich mit einer interessanten Gästin. Und zwar ist es Frau Dr. Pirko Schuppan. Genau, schön, dass du da bist. Du bist Intimchirurgin. Intimschönheitschirurgin oder Intimchirurgin. Genau, und du erzählst uns heute alles, was wir wissen müssen über Schamlippenvergrößerung und so weiter.
Lisa, du sagst dieses Wort Schamlippen noch. Ich zucke jedes Mal zusammen.
Das steht auf der Webseite. Ich habe nur alles abgeschrieben, was ich lese.
Okay.
Okay, aber das müssen wir ändern. Stimmt, ich streich's durch. Schamlippen, warte mal.
Aber weißt du, was dazu ein witziger Funfact ist, der mir gerade einfällt? Jetzt, ich fahre jetzt direkt so mit der Tür ins Haus, bevor Pirko, willst du erstmal kurz Hallo sagen irgendwie?
Ich hab ja, so guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Ja. Ich wollte euch nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Wir haben manchmal so eine Dynamik, dass wir dann einfach quatschen und vergessen, dass er eigentlich noch ein Gast da ist. Aber mir ist gerade eingefallen, wo Lisa das gesagt hat, dass, oder wie ich auch überhaupt auf dich kam, ist ja, dass ich irgendwann mal in einem Podcast, ich glaube von einem Jahr oder sowas, erzählt habe, dass ich eine Labien-OP hatte. Und danach kamen natürlich so ein paar Fragen. Und deswegen dachte ich, wir reden mal mit einer Expertin darüber. Aber genau, der Funfact ist, dass ich tatsächlich mit 15 habe ich das Wort Labien erst kennengelernt, weil ich nach diesen OPs damals gegoogelt habe. Also wir haben das nicht in der Schule gelernt, sondern ich weiß noch genau, dass ich so gegoogelt habe, irgendwie Schamlippen wegmachen oder sowas. Und dann kam immer dieses Wort Labien-OP und ich war so, hä, was ist denn Labie? Was ist denn eine Labie? So, ja, genau, das ist mir nur gerade eingefallen, dass wir in der Schule auch, glaube ich, nur Schamlippen gelernt haben.
Naja, das googeln halt Leute auch Schamlippen, deswegen steht das auch wahrscheinlich da. Aber genau, erzähl.
Genau, das ist auch der Grund, warum wir das auf unserer Webseite auch noch mit diesem Wort so kommunizieren. Weil es ist natürlich eben einfach so, dass die Patientinnen, die nach Operationen oder Eingriffen suchen, für die muss es auch nachvollziehbar sein und die müssen natürlich auch das finden. In der Praxis sagen wir Vulvalippen.
Ja. Sehr schön. Da freut sich doch mein Herz. Vielleicht, bevor wir so auf diese ganzen Sachen eingehen, wird mich irgendwie interessieren, wie du darauf kamst, Intimchirurgin zu werden und auch, wie so Leute reagieren, wenn du denen davon erzählst oder wenn dich Leute fragen, was dein Job ist. So, weil das war so meine erste Frage, auch als ich deine Seite gesehen habe. So, ah, okay, da hat sich jemand auf Muschi-OPs spezialisiert. So, ist ja auch interessant irgendwie. Also wie kamst du so da drauf?
Genau, ich bin ja Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und ich habe sehr viele Jahre rekonstruktiv in diversen Kliniken gearbeitet. Das heißt, ich habe viel Verbrennungschirurgie gemacht, viel Handchirurgie und eben auch rekonstruktiv im Intimbereich gearbeitet. Das heißt, nach Verbrennungen dort, Narben oder größeren Tumoren, solche Sachen und habe mich vor genau zehn Jahren selbstständig gemacht. Eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus, weil als zweifache Mama das nicht so leicht ist, eine chirurgische Anstellung in der Klinik zu haben. Und mich hat das Thema immer interessiert und ich wollte etwas in meiner Praxis anbieten, was auch wirklich einen Mehrwert für Frauen hat. Und so bin ich dazu gekommen, einfach mich in dem Bereich immer weiter fortzubilden und bin so ein bisschen, ja, da rein gerutscht, sage ich mal. Und es ist ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert und was ich finde, was auch wirklich in die Hand von Frauen gehört. Und das kann man sehr gut anbieten als Frau. Und deswegen habe ich mich da auch immer weiter fortgebildet.
Und wenn dann Leute dich fragen, was du arbeitest oder irgendwie so deine Familie oder sowas, sagst du das dann so oder sagst du dann eher so, ja, ich bin ästhetische Chirurgin?
Nee, also ich sage, ich bin plastische Chirurgin. Das ist ja meine Berufsbezeichnung. Also ich bin Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und sage auch, dass ich meine eigene Praxis habe. Und wenn ich gefragt werde, was ich für Schwerpunkte habe, dann sage ich natürlich eben auch, dass ich Intim- und Brustchirurgie mache. Und meine Kinder kennen sich extremst gut aus mit dem Thema Intimchirurgie. Also das ist bei uns überhaupt gar kein Tabu. Wir sind eben einfach eine Medizinerfamilie. Das gehört auch dazu. Und das Schöne ist, dass natürlich ich habe eine Tochter und einen Sohn und die wachsen vollkommen ohne jegliche Tabus, was Sexualität, Intimthemen angeht, auf. Und das ist, finde ich, eigentlich eher positiv. Also warum sollte ich das nicht thematisieren? Ja. Ich liebe es, darüber zu reden, wie ihr merkt.
Ja, es ist richtig gut. Ich dachte gerade so daran, wie ich so aufgewachsen bin. Und meine Eltern waren jetzt nicht diejenigen, die mir die Bezeichnung meiner verschiedensten Körperstellen richtig beibringen konnten oder getan haben. Und ich wusste einfach nichts. So, ich weiß noch, dass ich irgendwann, weiß nicht, ich habe dass man irgendwann mal so, also ich habe mir irgendwann mal so ein Labello eingeführt oder sowas. Also ich habe so keine Ahnung gehabt über meinen ganzen Vulva-Vagina-Bereich. Nichts. Also es ist irgendwie witzig, sich das vorzustellen, wie das ist, wenn die Eltern da immer so drüber reden.
Und wie geht's deiner inneren Labio heute? So.
Ja, meine Kinder wissen auf jeden Fall den Unterschied zwischen Vulva und Vagina.
Ah, sehr gut. Und sie wissen das. Ich glaube, ich habe auch relativ spät, ich glaube tatsächlich erst kurz bevor ich meine Menstruation bekommen habe, dieses typische Ding gelernt, dass die Pipi ja woanders rauskommt als das Blut. Weil ich dachte tatsächlich relativ lange noch so, oh Gott, mit diesen Tampons, ich muss doch so oft pinkeln. Wie macht man das denn dann? Das geht ja dann gar nicht mehr raus und so.
Ja, das dachte ich auch, stimmt. Ja. Oh Gott, dann so, muss man das dann jedes Mal rausnehmen, wenn man pinkeln muss, weil sonst kommt es ja nicht raus. Ja. Solche Sachen, ne? Oh mein Gott. Ja. Aber das heißt, du bist dann gar keine Gynäkologin sozusagen, sondern plastische Chirurgin.
Genau.
Musst du dich dann auch immer mit einer Gynäkologin noch absprechen oder abstimmen, wenn du dann in dem Intimbereich sozusagen Dinge machst, operierst?
Nein, ich muss mich nicht mit einer Gynäkologin abstimmen. Es ist ja, die Fachgebiete überschneiden sich ja immer ein bisschen. Also plastische Chirurgie dreht sich ja sehr, sehr viel um Wiederherstellung, auch von Konturdefekten. Das heißt, wir operieren tatsächlich am ganzen Körper und es gibt natürlich immer mal Überschneidungen mit anderen Fachgebieten. Wenn wir natürlich im Intimbereich operieren, gibt's eben da auch mal Überschneidungen. Aber ich muss mich nicht abstimmen. Ich habe aber zwei Gynäkologinnen, die bei mir in der Praxis auch tätig sind und eben auch in bestimmten Bereichen die Patientinnen exklusiv beraten. Das heißt zum Thema Beckenbodenschwäche nach Geburten oder wenn Fragen sind zum Thema Verhütung oder sowas, dann da bin ich natürlich dann nicht die richtige Ansprechpartnerin. Sowas kommt dann ab und zu auch mal, dass die Frauen gerne in den Gesprächen da noch eine Frage haben. Das ist dann natürlich eben besser bei einer meiner Kolleginnen platziert. Aber ich muss mich jetzt für eine operative Indikation nicht zwangsweise absprechen. Ich habe aber viele zuweisende Gynäkologinnen, die mir eben auch Patientinnen zur Operation schicken. Und mit denen spreche ich dann natürlich mich auch ab, klar.
Mhm. Lenia, das müsste dir ja eigentlich bekannt vorkommen. Du hast ja eigentlich auch schon mal so eine Praxis von innen gesehen.
Ja, darüber können wir jetzt noch so über die Folge so als Teaser verschieben. Ja, darüber können wir dann gleich reden. genau, aber weil mich würde davor noch interessieren, wie das eigentlich ist. Also ich stelle mir vor, wenn das so mein Job wäre, dann, also so schnippelt man dann auch manchmal so ein bisschen so selbst an sich rum quasi, weil man so denkt, ach ja, also weil man sieht das ja, da beschäftigt sich ja jeden Tag damit. Und dann denke ich, dann hätte ich ja auch wahrscheinlich, dann würde ich auch denken so, ach cool, das will ich jetzt irgendwie auch selbst machen oder so. Aber wird dann niemand anderem vertrauen vielleicht, wenn das so mal quasi meine eigene Expertise wäre? Also genau, ich weiß nicht, ob du darüber öffentlich redest, aber mich würde so interessieren, ob du quasi selbst auch Erfahrungen mit Intimchirurgie bei dir selbst hast.
Nee, also meine Vulvalippen sind immer noch so, wie sie seit jeher waren. Meine einzige Erfahrung ist, dass ich irgendwann mal eine bartholinische Zyste hatte, die operiert werden musste. Und das war nicht so eine schöne Erfahrung, weil wie es so ist, wenn Kolleginnen und Kollegen operieren, dann hatte ich erstmal eine Nachblutung, musste nochmal nachoperiert werden. Mhm. Und das war so ein bisschen, also ja, ein längerer Prozess. Aber es ist nicht so, dass ich morgens zur Arbeit gehe und mir denke, ach, müsste jetzt meine Vulvalippen nochmal richten oder operieren lassen oder sowas. Das nicht, nee.
Ach krass.
Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass man in dem Berufsfeld so anfängt, so Komplexe zu bekommen und so denkt, boah, eigentlich möchte ich auch so. Also wenn man so viel mit so Menschen zu tun hat, finde ich, die sich so optimieren, dass man dann selbst irgendwie relativ, dass man ja schneller auch mal sagt, auch vielleicht müsste ich auch das eine oder andere bei mir mal noch optimieren oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Also kann ich nicht bestätigen, habe ich persönlich nicht. Es gibt Dinge, die mich an meinem Körper stören und ich habe auch natürlich das ein oder andere mal gemacht. Ich habe zum Beispiel nach den Schwangerschaften mal eine Fettabsaugung machen lassen. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich dazu entschieden habe, das zu machen, weil, und da kann ich meine Patientin sehr, sehr gut verstehen, weil es immer ein Prozess ist. Ach, eigentlich sollte ich doch meinen Körper so lieben, wie er ist. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, komm, also wenn du jetzt deine eigene Patientin wärst, würdest du ihr ja auch zu der OP raten. Und ich bin super froh, dass ich mich dafür entschieden habe und bin mega happy, dass ich das gemacht habe. Das heißt jetzt nicht, dass mein Körper perfekt ist und dass es nicht Kleinigkeiten gibt, die mich stören, aber im Großen und Ganzen kann ich gut damit leben, denn mein Körper funktioniert mega gut. Ich kann jeden Tag operieren, ich kann meinen Job machen, ich mache viel Sport. Also ich bin eigentlich ganz im Reinen mit mir selber und meinem Körper. Ist für mich kein Problem. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht Patientinnen, die einen Optimierungswahn haben, sondern die Frauen, die zu mir kommen, haben ein bestimmtes Problem, was ich in den allermeisten Fällen wirklich gut nachvollziehen kann. Und wir versuchen dann für dieses Problem eine Lösung zu finden. Und das macht total Spaß, die Frauen auf diesem Weg zu begleiten. Das löst aber in mir nicht aus, das brauche ich jetzt auch.
Ja, ich hätte auch fast eher das Gegenteil gedacht, weil das ist ja immer so das Ding, dass man ja so wenige Vulven, gerade glaube ich als junge Frau, einfach sieht. Also vor allem früher war das, finde ich, noch so, dass es nicht einfach mal so Fotos von ganz vielen Vulven gab und man dann eher irgendwie dachte, oh Gott, ich bin irgendwie nicht perfekt oder sowas, weil meine Vulva sieht ja gar nicht so aus, wie es eigentlich aussehen sollte im Lehrbuch oder so. Und ich stelle mir gerade fast vor, dass man in deinem Job halt so viele verschiedene Vulven sieht, mit denen vielleicht auch Frauen unzufrieden sind, dass man dann sozusagen eher nicht denkt, ich muss jetzt mich optimieren, sondern quasi eher so, ah ja, okay, so sieht das also alles aus oder so. Ich habe eher gedacht aus so einem Ding heraus von, also als ich mal bei so einem Sportladen gearbeitet habe, musste ich halt ständig Sportklamotten kaufen, weil ich die halt die ganze Zeit gesehen habe und irgendwie dann alle cool fand. Also eher so ein von, ah, ich habe jetzt auch Lust, das mal so auszuprobieren oder so. Aber naja, okay.
Aber weißt du, eine Operation machen ist auch nochmal eine andere Hemmschwelle als einen Sporttop zu kaufen. Nein, und das ist wirklich ein anderer Prozess. Das kann man nicht vergleichen. Das ist ja bei uns nicht einkaufen, sondern ich mache das mal heute so und morgen so, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Und die Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, haben sich das wirklich auch in den allermeisten Fällen schon seit Jahren überlegt. Und es ist ein ganz, ganz langer Prozess, überhaupt hier hinzukommen, sich beraten zu lassen und diesen Weg zu gehen. Und das ist nicht dieses impulsive, ach, jetzt mache ich mal das eben. Das sehe ich wirklich nicht.
Ja, es ist richtig gut, dass du das so sagst, weil ich glaube, dass wir immer noch so Vorurteile haben, was das Thema betrifft und dass wir einfach denken, ja, die gehen da einfach mal hin und lassen sich da jetzt das aufblasen. So, und ich glaube, dass man da wirklich echt immer noch so richtig tief in diesen Vorurteilen ist, Menschen gegenüber, die Schönheitsoperationen an sich vollziehen lassen und man gleichzeitig immer noch so denkt, vielleicht will ich ja auch mal irgendwie. Und das ist irgendwie, also ich glaube, wir haben da unbewusst relativ viele Vorurteile, die aus so verschiedensten Gründen in uns schlummern. Mhm.
Ja, also ich glaube, gesellschaftlich ist das so. Wir haben hier natürlich gar keine Vorurteile. Wir versuchen wirklich, den Frauen sehr, sehr offen gegenüberzustehen. Und als erstes ist es ja immer eine Beratung. Das heißt, es ist immer ein Gespräch, in dem wir einfach uns oder in denen ich versuche, emotional zu verstehen, was ist es, dass die Frauen für ein Problem haben. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und ich erkläre den Frauen auch immer noch einmal ihre eigene Anatomie, ja, so wo welches Körperteil eigentlich ist und versuche den Frauen auch zu vermitteln, dass die anatomisch gesehen die Befunde in den allermeisten Fällen normal sind. Also normal in Anführungsstrichen. Das heißt ja nicht, dass nur weil etwas anatomisch korrekt ausgeprägt ist, dass es einen nicht stört. Darf. Und das versuchen wir hier wirklich sehr offen zu thematisieren und gemeinsam dann eben eine Lösung für das individuelle Problem zu finden.
Und was gibt's dann da so für Probleme, mit denen Frauen kommen, beziehungsweise was kannst du eigentlich alles so machen oder was kann man da so untenrum alles so machen?
Genau, also ich biete natürlich nicht nur Intimchirurgie an, ich mache auch Brustchirurgie, aber im Bereich der Intimchirurgie ist es so, dass es sich ganz viel um Vulvalippen handelt. Meistens sind es die inneren Vulvalippen, die etwas länger sind. Und das stört die Frauen oft funktionell. Das heißt beim Fahrradfahren. Ich habe viele Reiterinnen oder Frauen, die sehr sportlich sind, wo sich das in der Unterwäsche einklemmt und verfängt. Oft ist es auch so, dass im Klitorismantelbereich, also das ist ja das Klitorishäutchen, ist sozusagen unser Pendant zur männlichen Vorhaut. Und die kann auch ein bisschen mehr ausgeprägt sein. Und dann ist es gerade zum Beispiel bei Reiterinnen, wenn man etwas weiter vorne auf dem Sattel sitzt, dass sich das im vorderen Bereich mal so einklemmt. Und dann kann das sich auch wirklich wundscheuern. Ja? Also das ist oft, sind oft anlagebedingte Veränderungen. Dann ist es so, dass wir im Altersverlauf Volumen in den äußeren Vulvalippen verlieren und dass der Beckenboden so ein bisschen nachlässt. Und wenn das passiert, dann kann es durchaus sein, dass die inneren Vulvalippen, die vielleicht in der Jugend nicht gestört haben, nach zwei Schwangerschaften und einfach so ein bisschen Gewichtsverlust und Menopause, dass die anfangen zu stören, weil das drumherum sich verändert hat. Und dann können wir gut zum Beispiel ein bisschen Volumen in die äußeren Vulvalippen wieder einfüllen. Das mache ich sehr gerne mit körpereigenem Gewebe, also mit Eigenfett. Wir können versuchen, den Beckenboden zu stärken. Das mache ich nicht in operativen Verfahren, sondern wir bieten zum Beispiel EMS-Behandlungen an, wie ihr das kennt aus dem Fitnessstudio, wo man so Weste anzieht. Da haben wir was wir speziell in die Scheide einführen können. Dann kann man den Frauen helfen, nach den Geburten einfach die Rehabilitation, schwieriges Wort. Also das heißt, die Erholungsphase nach den Geburten im Zusammenspiel mit der Rückbildung einfach zu unterstützen, dass die Beckenbodenmuskulatur besser gestärkt wird. Ja, da arbeiten wir mit EMS und auch mit Radiofrequenz. Ich mache natürlich auch sowas wie Muttermalentfernungen im Bereich des Klitorismantels. Ich mache auch Rekonstruktion. Das heißt, wenn im Rahmen der Geburt ein Riss in die Labie entstanden ist, also in die innere Vulvalippe, da können manchmal so kleine Löcher entstehen. Sowas repariere ich oder Patientinnen, die woanders auch schon mal voroperiert worden sind, da mache ich auch Rekonstruktion. Ich mache natürlich auch kleinere Korrekturen am Scheideneingang. Das heißt, manchmal kommt es vor, dass nach Geburten so kleine Hymenreste, also von dem Jungfernhäutchen, so ein bisschen raushängen und stören. Das reibt sehr oft beim Sex und wird dann schwillt dann an. Oder wir können den Dammschnitt korrigieren. Solche Dinge können wir nach der Geburt machen. Also es gibt relativ viel Probleme im Intimbereich, die wir behandeln können. Ich mache jetzt keine große Beckenbodenchirurgie zum Beispiel, also so Blasenanhebung und sowas. Das gehört natürlich auch klar eben in die entsprechenden Beckenbodenzentren.
Wir können ja auch erstmal bei den Labien bleiben, wenn das so, also es klang jetzt so, wie das ist quasi so das Häufigste oder sowas tatsächlich gemacht wird. Du meintest jetzt schon genau, dass du dann auch deiner Patientinnen erstmal sagst, was eigentlich anatomisch, ich sag mal, normal im Sinne von irgendwie normal verteilt ist oder sowas. Was sind denn so, was würdest du dann sagen, was sind denn quasi normale Labien, was auch immer das bedeutet?
Also es gibt hier kein, das ist normal und das ist nicht normal. Mhm. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu wissen, dass dass dieses Wort innere oder kleinere Vulvalippen nicht gut gewählt ist. Innen bedeutet eigentlich nur innenliegend. Das heißt, wenn wir jetzt von außen in die Körpermitte gehen, dann gibt es äußere, die liegen etwas weiter zum Körperrand aus und die inneren, die etwa mehr in der Körpermitte liegen, Vulvalippen. Aber das heißt nicht, dass sie innen drin sein müssen. Das ist ein wirklich keine gute Wortwahl oder kleine Vulvalippen. Das heißt, das ist auch falsch gewählt. Die sind nicht immer kleiner als die äußeren Vulvalippen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die allermeisten inneren Vulvalippen tatsächlich auch rausschauen und nicht immer versteckt sind. Und ich glaube, das ist so das Erste, was wir hier besprechen und thematisieren. Nichtsdestotrotz, wenn mich das als Patientin stört, dann kann man natürlich das korrigieren.
Mhm. Und was ist dann so, also was ist so typisch, wie weit die zum Beispiel rausgucken?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das hängt ja auch nicht davon ab, nur wie ausgeprägt die Vulvalippen sind. Die können ja ganz dünn sein und gar nicht so lang, aber sehr, ich sag mal, so flamselig und keine eigene Standkraft haben. Dann verfangen die sich sehr viel und rollen mit rein und machen häufig sogar mehr Beschwerden, als wenn die etwas kräftiger ausgeprägt sind, weil die Vulvalippen dann so ein bisschen eigene Standkraft haben und sich vielleicht gar nicht so viel mit reindrehen.
Dafür hätte, Luisa, ich hätte gern eine Skizze von dir, von so einer richtig stolzen inneren Vulvalippe mit ganz viel Standkraft, die sich nicht einfach mitziehen lässt.
Das muss ich mir aufschreiben.
Das musst du dir bitte als Notiz aufschreiben und dann auf Instagram veröffentlichen wir es, falls Luisa das schafft.
Also bei mir brennt ja immer noch so die Frage nach jetzt deiner Geschichte, Lenia. Willst du die jetzt weiter hinterschieben oder ist das nicht jetzt der beste Zeitpunkt dafür?
Genau, also bei mir war das halt so, dass ich erinnere mich noch so als, ich glaube, als ich dann so anfing in die Pubertät zu kommen, also vielleicht so mit 12 oder so, also nämlich davor waren meine inneren Vulvalippen tatsächlich innenliegend, also so wie man das so bei so kleinen Mädchen halt so kennt, dass da halt irgendwie nichts ist, so ungefähr.
Und das ist ja auch normal, denn Vulvalippen gehören zu den sekundären Sexualmerkmalen, die sich in der Pubertät entwickeln. Ah. Das heißt, in der Entwicklung, also wenn du zum Beispiel, also die Klitoris ist sehr ausgeprägt im Mutterleib, sodass zum Beispiel im Ultraschall man auch Mädchen mal verwechseln kann mit Jungs. Und wenn du zur Welt kommst, wenn du ausgereift bist, wenn du zur Welt kommst, dann ist es so, dass du relativ viel Volumen in den äußeren Vulvalippen hast und die überdecken die inneren. Und in der Pubertät fangen natürlich deine Brüste an, sich zu entwickeln und auch die inneren Vulvalippen fangen an, sich zu entwickeln, weil die gehören zu den sekundären Sexualmerkmalen. Das ist komplett
das
physiologisch ein normaler Prozess.
Spannend. Genau, weil ich weiß noch, dass ich irgendwann, und in meiner Erinnerung war das auch so, das war nicht so ein Prozess, sondern auf einmal war das irgendwie so da. Und also wahrscheinlich habe ich es das erste Mal mir dann irgendwie angeguckt als Mädchen oder so. Und ich weiß, dass ich zuerst hatte ich auf einmal gefühlt eine ganz lange innere Vulvalippe, also auch nur eine irgendwie. Und dann habe ich mich irgendwie so voll gewundert, weiß ich noch, und dachte irgendwie, ich glaube, ich dachte so, habe ich die jetzt irgendwie...
Ja, wo kommt das denn jetzt raus?
Ausgeleiert oder irgendwie so, also so, wo kommt die jetzt her? Und dann ist wieder so ein Blackout in meiner Erinnerung und irgendwann hatte ich auf einmal zwei. Also so irgendwie so, weiß ich nicht genau, wie das passiert ist, aber auf jeden Fall, hatte ich dann, vielleicht fing das auch schon vorher an, aber als ich dann halt so 14, 15 war, hatte ich auf jeden Fall, waren meine inneren Vulvalippen halt viel länger als die äußeren und ich glaube, ich hatte damals auch irgendwie so gegoogelt und gemessen und keine Ahnung was und ich glaube, bei mir hingen die schon so, vielleicht so, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, also so schon so 2-3 Zentimeter raus oder so. Und
Und du bist ja auch gar nicht so groß.
Da wegen die eigentlich fast auf dem Boden, könnte man sagen. Die sind immer so geschliffen. So. nee, genau. Und das fand ich halt dann, also ich dachte halt damals schon so, dass das irgendwie ganz komisch ist und ganz unnormal und habe das dann auch viel gegoogelt. Und ich glaube dann irgendwie, ich erinnere mich noch dran, dass dann da irgendwie stand, ja, irgendwie bis zu 2 Zentimeter bei irgendwie 2% der Frauen oder irgendwie so. Und ich erinnere mich auch noch, dass dann irgendwie, wie das dann immer so ist, in irgendwelchen Foren dann irgendwie Männer geschrieben haben, oh ja, aber ich finde das doch total sexy und so. Und mir war das aber so richtig egal. Also es hat irgendwie so, ist mir noch egal, ob du da irgendwie beim Lecken gern dran nuckelst oder keine Ahnung was. Weil ich fand das irgendwie einfach, also ich fand das einfach irgendwie, ich habe mich damit einfach voll unwohl gefühlt und weiß noch, dass ich es immer so richtig schlimm fand beim, also ich erinnere mich noch so richtig an dieses Bild beim Sex, als ich dann so also meinen ersten Freund hatte und mit dem auch Sex hatte. Und wenn ich irgendwie so oben war und er lag quasi auf dem Rücken und ich war oben. Und wenn ich dann so an uns runtergeschaut habe, um quasi seinen Penis einzuführen. Und dann habe ich sozusagen so gesehen, wie meine Vulvalippen so da so runterhingen quasi. Und ich weiß noch, dass ich dieses Bild immer so irgendwie so richtig schlimm fand und auch immer so dachte, ich will jetzt mit niemand anderem außer meinem Freund jemals noch Sex haben, damit mich niemand anderes noch nackt sieht oder so. Also es war so, ja, irgendwie so richtig.
Wie alt warst du da, Linia? Also als du das gedacht hast auch?
Ja, also ich weiß schon, dass ich, bevor ich Sex hatte das erste Mal, dachte ich immer so, hä, was haben alle Leute so mit dem ersten Mal? Das ist doch eigentlich egal, ob man dann so Sex hat oder nicht. Das Schlimme ist doch eigentlich, sich dann nackt zu sehen quasi. Also das war schon auch bevor ich quasi, also als ich so das erste Mal über Sex nachgedacht habe und so.
Aber das ist ja eigentlich total schade, ne? Das ist, also ich glaube, das hat sehr viel ganz klar natürlich mit Erziehung und mit Aufklärung zu tun. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass meine Tochter sich und ihren Körper anders sieht und weiß, was dann auch mit ihr passiert. Also in der Pubertät ist ja sowieso ein schwieriger Zeitraum. Aber klar, das ist natürlich kein schönes Gefühl, wenn man sich unwohl fühlt, nackt zu sein.
Ja. Ja, voll. Mhm. Und ich hatte, also ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du meintest, dass dann viele Frauen auch kommen, weil es quasi einschränkt beim Fahrradfahren oder Reiten und so. Weil ich weiß noch, dass ich das halt dann damals, also ich glaube, es war, also ich erinnere mich schon daran, dass es tatsächlich auch so war, dass es beim Fahrradfahren und so halt dann irgendwie wie so trocken und dann so gerieben hat und irgendwie nicht so angenehm war. Aber ich weiß auch noch ganz genau, dass ich dann halt, dass ich das halt so, ich musste ja meinen Eltern irgendwas sagen, warum ich so eine OP will und auch meiner Frauenärztin und so. Und das war für mich irgendwie voll so ein Vorwand, weil das eben so stigmatisiert ist, sich irgendwie eine Schönheits-OP machen zu lassen, dass ich so dachte, ja, das ist ja irgendwas, wo mich dann keiner für verurteilt oder sowas. Genau.
Das ist auch ganz schön schlau von dir, Linia, dass du da in dem Alter schon so draufkommst, dann erzähle ich so, dann machen die das. Das ist schon irgendwie ziemlich, ich glaube, ich wäre da nicht drauf gekommen.
Du wärst einfach zu deiner Mama gegangen oder so und hättest dann gesagt so, ja, ich finde die irgendwie nicht so schön, ich will die wegmachen.
Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht hätte.
Naja, auf jeden Fall, genau.
Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass Frauen einen Raum bekommen, wo sie es wirklich ehrlich thematisieren können, was sie stört und was nicht. Und natürlich ist es gerade als Jugendliche und in der Pubertät und mit Eltern ist es ja sowieso auch nochmal überhaupt schwieriger, über solche Themen zu sprechen. Mhm. Aber genau deswegen versuchen wir ja auch bei uns in der Praxis den Frauen den Raum zu bieten, dass sie offen und ehrlich über ihre Themen sprechen können, ohne dass sie verurteilt würden und ohne dass es irgendwelche Tabus gibt.
Mhm. Ja.
Ja, es ist halt immer so eine schwierige Gratwanderung. Man hört ja irgendwie so, also wenn ich das zum Beispiel gesagt hätte, was ich zu meinen Eltern oder zu meiner Mutter, hätten die vielleicht auch gesagt, ach komm, das ist gar nicht so schlimm und du bist doch schön, so wie du bist oder irgendwie vielleicht so drüber hinweggebügelt, das ist doch gar nicht schlimm, da guckt doch keiner hin oder
das ist aber
keine
genau,
Ahnung, was,
okay,
was
warte,
man
das
da so
ist eine
gehört.
Frage, die ich an euch habe und die ich vielleicht sogar das unser Publikum fragen will, weil du meintest, da guckt doch keiner hin, weil das war nämlich genau mein Problem, weil ich fand zum Beispiel früher auch immer, dass ich eine viel zu große Nase habe. Ich frage mich, ob Nasen auch so sekundäre Geschlechtsmerkmale sind.
Ich auch.
Weil ich hatte das Gefühl, dass die in der Pubertät ist meine Nase irgendwie angefangen zu wachsen. Und das war zum Beispiel für mich so, da habe ich nie und jetzt auch zum Beispiel, da habe ich so keine Sekunde drüber nachgedacht, ob ich die irgendwie operieren lassen würde. Weil das war für mich irgendwie so klar, dass so Leute, die mich mögen, lernen mich ja mit meiner Nase kennen. So, das heißt, wenn die mich mögen, dann sind die scheinbar irgendwie okay damit, mit meiner Nase. So. Und ich hatte halt, also für mich war das Schlimme halt immer, dass ich irgendwie dachte, ich hatte halt so eine Angst, dass ich mit jemandem quasi Sex habe und die Person findet mich halt ganz toll und dann zieht die mich aus und denkt irgendwie so, wisst ihr, was ich meine? Also für mich war das halt gerade das Schlimme, also dass man die halt nicht sofort sieht, sondern erst, wenn ich nackt bin. So, weil frage ich mich, ob das jetzt für euch zum Beispiel anders wäre, dass ihr sagt, ich würde lieber, dass quasi die Sachen, die jede Person sieht, sofort, dass die quasi irgendwie, dass ich die mit denen zufrieden bin oder eher die Sachen, die man dann erst im zweiten Schritt sieht. So, wisst ihr, was ich meine?
Mhm. Wisst ihr, ich finde für mich persönlich das Allerwichtigste, dass ich mit meinem Körper im Reinen bin und dass, wenn ich in den Spiegel gucke, mir denke, boah, du siehst ganz okay aus, ja, und das ist, und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob es etwas ist, was jemand anderes als erstes sieht, oder ob du es als erstes siehst. Weil ich muss auch sagen, dass wenn ich zum Beispiel eine ganz, ganz große Hakennase hätte und jeden Morgen würde ich in den Spiegel gucken und mir denken, oh mein Gott, du siehst aus wie eine Hexe, dann wäre das schon etwas, was mich stören würde und wo ich auch drüber nachdenken würde, was zu machen. Und genauso ist es eben auch, wie ich euch ja vorhin erzählt habe, meine Fettabsaugung, die ich habe machen lassen nach den Kindern. Mein Mann hat gesagt, ich finde dich schön, ich liebe dich so, wie du bist und für mich brauchst du das nicht zu machen. Aber ich habe das für mich gemacht und das hat mir gut getan, weil ich mich wohler fühle, wenn ich ein Bikini anziehe oder wenn ich irgendwie ein engeres Kleid anhabe. Und das hat nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt super, super dünn bin, sondern es ist einfach eine Sache, die mich persönlich gestört hat, ja, die ich geändert habe. Und ich glaube, das ist bei der Intimchirurgie genauso. Die Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, die tun das für sich, weil es etwas ist, was sie stört und was sie einschränkt und was sie natürlich vielleicht auch in ihrer Sexualität hemmt. Und dann bewerte ich das nicht, ob das jetzt ein wichtigeres oder nicht so wichtiges Problem ist wie eine Brustkorrektur oder eine Nasenkorrektur.
Ja, also ich finde, es stimmt voll, was du sagst. Also ich habe zum Beispiel immer Probleme mit meiner Nase gehabt und ich habe mir auch so seit der Pubertät, auch seit ich 16 bin, so gedacht, ach, vielleicht lasse ich die mal operieren. Werbung.
Ihr wisst ja schon, dass Never Not fester Bestandteil unseres Lebens ist, weil wir ja nur die Soft-Tampons von Never Not benutzen, weil es einfach die praktischsten sind. Und Soft-Tampons sind einfach unverzichtbar für alle Menschen, die beruflich oder einfach, weil sie während ihrer Menstruation besonders horny sind, Sex haben wollen und keine Lust auf dreckige Lagen haben. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, okay, cool, ich habe jetzt aber schon ein Jahres- oder 10-Jahres-Vorrat Soft-Tampons zu Hause mit unserem Code GELIEBTE20, wo du ja 20% Rabatt bekommst auf alles. Was soll ich denn jetzt noch mit diesem Rabattcode machen, der ja wirklich sehr verführerisch ist? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, weil ich durfte auch erst kürzlich entdecken, dass Never Not halt nicht einfach nur Soft-Tampons hat, wie ich bisher irgendwie immer dachte, sondern im Online-Shop haben sie auch hochwertige mit Wellness-Produkte, also Massageöl, Gleitgel und sowas alles. Und ich mag euch heute nochmal mein neues Lieblingsbundle vorstellen, das ihr so auch bei Never Not im Set kaufen könnt, und zwar das Legal High Bundle. Da drin ist einmal das Körper- und Massageöl Spoiled und das finde ich das perfekte Massageöl ist, wenn es dann auch vielleicht in Richtung erotischer oder zumindest in Richtung Genitalien gehen soll, weil es riecht ganz angenehm sanft und das Problem bei vielen Massageölen ist, dass sie im Intimbereich dann irgendwie brennen wegen irgendwelcher Duftstoffe oder auch einfach eklig schmecken, falls man dann doch, warum auch immer, mit seinem Gesichts- oder Mund- oder Nasenbereich irgendwie in den Intimbereich sich vorarbeitet. Und ich habe tatsächlich gekostet. Das Spoiled-Öl schmeckt auch angenehm, riecht angenehm. Das heißt, man kann es perfekt einfach mal benutzen zum Massieren und dann mal schauen, wohin uns der Abend leitet. Und das zweite Produkt in diesem Bundle ist das CBD-Gleitgel von Nevernot, was ich euch letztes Mal schon vorgestellt habe. Das ist ein Gleitgel, was so einen CBD-Anteil hat, so dass ihr euch besser entspannen könnt und gleichzeitig es zu intensiveren Orgasmen führen kann. Klingt jetzt irgendwie erstmal komisch, die Kombi ist aber tatsächlich so, denn das CBD fördert die Durchblutung und dadurch fühlt man halt intensiver und gleichzeitig kann zum Beispiel gerade, wenn du deine Menstruation gerade hast, sich alles so ein bisschen in dir entspannen. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch perfekt, wenn du es mit Toys benutzt oder so. Und es ist auch wasserbasiert, das heißt, du kannst es auch problemlos mit Toys und natürlich Kondomen benutzen. Und ich kann mich tatsächlich nicht zurückhalten, euch noch ein Produkt von Nevernot zu empfehlen, was nämlich gerade mein absolut neues Lieblingsprodukt ist. Und zwar hat Nevernot diese unfassbar tollen Massagekerzen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Massagekerzen mal gesehen habt oder so. Das ist quasi eine Kerze, die zündet man an. Und dann hat man aber nicht einfach heißes Wachs, sondern das schmilzt dann zu Massageöl. Und da hat Nevernot so drei verschiedene und ich habe die Relax-Massagekerze zu Hause. Und ich finde es einfach so wahnsinnig toll, weil es macht halt gleich eine richtig tolle Atmosphäre, dass man halt eine Kerze anhat, wenn man sich massieren will. Und du hast warmes Massageöl, was finde ich auch einfach ein riesiger Gamechanger ist beim Massieren. Und die meisten haben aber wahrscheinlich keinen Ölwärmer zu Hause oder so. Ja, und deswegen finde ich es einfach perfekt. Und diese Massagekerze riecht einfach so toll. Und ich bin da immer sehr pingelig, weil ich das überhaupt nicht mag, wenn es so nach irgendwelchen fake, viel zu süßen, intensiven Düften riecht. Und dieses Relax ist wirklich so, oh, es ist einfach so unfassbar toll. Ja, also ich bin sehr großer Fan von der Massagekerze und habe die jetzt auch schon des Öfteren benutzt. Das finde ich irgendwie auch das Tolle, dass wenn man da mal so eine Kerze neben dem Bett stehen hat und dann zündet man die halt mal an und dann benutzt man sie auch, weil wenn es dann schon mal weich geworden ist so und vielleicht kennt ihr das, dass man sonst irgendwie so ein Öl in der Schublade hat und dann irgendwie doch immer zu faul ist. Ja, also ich finde es richtig toll. Ich finde es auch toll zum Beispiel für so ein Selbstliebe-Ritual oder man kann es auch einfach Masturbation nennen. Also ich finde, man muss nicht mal mit dem Partner diese Kerze benutzen, sondern ja, kann es auch einfach, um sich selbst irgendwie dann abends nochmal so ein bisschen zu massieren oder so. Genau, das wollte ich einfach euch noch von mir sagen, weil ich gerade wirklich Fan von dieser Kerze bin. Und wie gesagt, natürlich gilt es immer noch, dass ihr mit dem Code GELIEBTE20, alles groß und zusammengeschrieben, 20% Rabatt auf alle Produkte von Nevernot bekommt. Das bedeutet, falls du es doch noch nicht getan hast, leg dir unbedingt deinen Jahresvorrat Soft-Tampons an und dann findest du mit Sicherheit noch irgendwas Schönes, gut riechendes, was du deinem Warenkorb hinzufügen kannst, damit sich der 20% Gutschein auch richtig lohnt. Den Code, also GELIEBTE20, findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes unten und einen Link zu Nevernot natürlich auch. Und jetzt sehr viel Spaß beim Shoppen.
Werbung Ende. Irgendwann, so wenn ich irgendwie das Geld habe dafür oder da jetzt gerade irgendwie die Gelegenheit dazu kommt. Jetzt bin ich halt irgendwie älter und denke mir so, ach, jetzt auch schon wurscht. Ich habe ja jetzt auch schon 33 Jahre damit gelebt, dann kann ich jetzt auch noch länger, jetzt habe ich mein Alter verraten, dann kann ich jetzt auch noch länger damit leben. Genau, aber ich finde auf jeden Fall irgendwie interessant, dass du diese Frage gestellt hast, Lenia, weil ich glaube, das ist ja so der Punkt, so woher kommt, also das ist ja so ein Riesenfass, was man damit eigentlich aufmacht, woher kommen diese Unsicherheiten und so weiter. Ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen. Ich habe auch vor, das war schon über 10 Jahre her, mal eine andere Person kennengelernt. Ich war mit irgendwie so ein paar Studis damals in der Studentensauna. Ich glaube, da war ich vielleicht auch erst 20 oder so. Und habe da eben eine Frau kennengelernt, die gemachte Brüste hatte. Und die war auch eben erst 19 oder sowas, vielleicht höchstens 18, 19. Und dann hat sie halt irgendwie so, also ich habe die auch gesehen und die sahen wunderschön aus, ihre Brüste wirklich total schön. Und dann hat sie halt gesagt, ja, sie sind halt gemacht. Und dann habe ich gesagt, was, echt und so? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich die halt anfassen darf. So, das war meine erste Frage. Dann habe ich die angefasst und die haben sich ziemlich, sie haben sich einfach nicht so gut angefühlt, fand ich. Also wie eine normale Brust, die haben sich eher ein bisschen härter angefühlt. Aber sie sah wirklich top aus. Und dann habe ich mit ihr darüber ein bisschen länger geredet, warum sie das machen lassen hat. Weil sie hat das irgendwie schon mit 17 oder so machen lassen. Was schon relativ früh ist, wie ich finde. Ich weiß nicht, gar nicht, muss man da nicht eigentlich abwarten, bis der Brustwachstum beendet ist und so. Da sagst du bestimmt gleich was dazu. Aber sie hat eben gesagt, sie hatte so große Komplexe, weil sie hatte nur so A-Körbchen oder quasi fast keine Brüste.
Und sie hatte so große Komplexe deswegen, dass sie einfach nicht mehr damit leben konnte. Sie wollte einfach damit nicht mehr leben, mit diesen kleinen Mini-Brüsten. Und dann, seit sie das hat, hat sie auch gemeint, wäre sie einfach zufrieden. So, und sie wäre einfach jetzt glücklich und im Reinen mit sich. Und da finde ich halt auch, in dem Moment habe ich auch gedacht, boah, ja, dann war es halt auch einfach das Richtige. Und dann ging es gar nicht so darum, nur irgendwie den Jungs zu gefallen oder keine Ahnung was, sondern es war wirklich einfach so für sie.
Also ich kann dir da total zustimmen. Erstens, also zu dem Thema Brust. Bei ästhetische Brustkorrekturen werden und auch ästhetische intimchirurgische Korrekturen werden natürlich nicht bei Minderjährigen durchgeführt. Das heißt, man muss 18 sein.
Ja, dann weiß also ich bei mir, ich war ja 15. Das kam mir auf jeden Fall unglaublich jung vor, was sie mir da erzählt hat.
Und, aber es ist absolut die Erfahrung, die ich auch hier in der Praxis mache, dass die Frauen ein Problem haben, was sie auch wirklich lange begleitet, was sie einschränkt, was sie hemmt. Und wenn die Operation gemacht ist, sei das Brustimplantate, es haben ja auch viele Frauen anlagebedingte Brustfehlbildung zum Beispiel, dann sind die eben sehr jung, wenn die ihre Korrekturen machen. Und so ist es im Intimbereich auch mit den Vulvalippen oder dem Klitorismantel, wenn das sehr lang ist und wirklich stört und einschränkt. Und damit meine ich nicht nur beim Fahrradfahren, sondern auch in einer normalen sexuellen Entwicklung. Es ist ja schade, wenn man etwas hat, was einen so einschränkt, dass man sich nicht frei entfalten kann und auch den Sex genießen kann. Und dann sind die Patientinnen nach den Operationen auch wirklich zufrieden und happy mit sich und ihrem Körper. Also das ist nicht ein Optimierungswahn, so wie wir das vorhin ja auch besprochen haben.
Ja,
gibt es ja auch, also es gibt ja sogar so ein, ich glaube, das ist aber unter den Zwangserkrankungen, oder war es, ich weiß gerade nicht mehr genau, genau, dass man quasi so einen Wahn hat, dass man immer neue Sachen an sich irgendwie operieren muss oder so, aber also genau, bei mir war das auch so, dass ich halt nie irgendwie so, also es war für mich schon total klar, so eine OP ist so voll das große Ding und voll Kacke, sowas irgendwie machen zu müssen. Und das war für mich immer so ein Ding von, ich will einen Leidensdruck wegbekommen. Also nie so ein, ich will jetzt, dass irgendwas schöner wird oder sowas, sondern ich habe da einen krassen Leidensdruck, der mich halt voll einschränkt und den will ich wegbekommen. Und genau, und klar denke ich auch heutzutage so, wäre es doch viel toller, wenn wir alle unseren Körper so akzeptieren, wie er ist und so. Und gleichzeitig lebe ich halt mittlerweile ich lebe ja einfach eine ultra tolle, freie Sexualität und ich würde das nicht tun, wenn ich nicht damals diese OP gemacht hätte. Also es ist so, es hat einfach mein Leben tatsächlich verbessert. Und genau trotzdem, also ist natürlich die Frage, ob ich, wenn ich damals einfach mehr Bilder oder sowas gesehen hätte von Vulven, die so aussehen wie meine oder so, ob es dann vielleicht nicht nötig gewesen wäre, weiß man nicht. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es mir eben nichts gebracht hat zu hören, ja, ich finde es aber geil, weil das ist ja dann, glaube ich, so, wenn man das selbst so doll bei sich irgendwie ablehnt und dann sagt jemand anderes, ja, ich finde es aber voll geil, dann denke ich, also was ich halt damals dachte ist, ja, dann bist du halt irgendein Perverser. So, ne? Das ist ja das, was der Kopf daraus macht, so, weil ich lehne das halt für mich ab und dann denke ich, alle anderen, die das schön finden, dann ist halt mit denen auch irgendwas falsch oder so. Ich weiß nicht, ne, ob ihr das so kennt, so wenn man so Selbstzweifel hat, jemand anderes sagt einem, du bist toll, dann denke ich, ja, dann bist du halt einfach nur blind oder so. Und das war halt für mich einfach damals auch so. Genau, ich finde so, die einzige Frage, die man halt stellen kann, ist, wenn ich jetzt quasi mich operiere, dann zeige ich ja wieder ein Bild nach außen, womit ich das wieder quasi, also ich verstärke ja damit das Bild von, so sollte eine Vulva aussehen. Ich finde, das ist so das einzige, ich sag mal, fragwürdige in Anführungszeichen an OPs. Ja,
wobei zum Beispiel, es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele Leute, die haben nur kleine Brüste und trotzdem gehen ganz viele Leute gerne hin und wollen größere Brüste haben. Also ich glaube nicht, dass es nur, wenn du jetzt Vulven gesehen hättest, die auch so aussehen wie deine, dass es dann vielleicht dazu geführt hätte, dass du es nicht, vielleicht hättest du damit dann irgendwie einen Umgang gefunden oder so, aber ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so, wenn man eine Sache so sehr ablehnt, dass man dann so einen Leidensdruck entwickelt, dass es dann einfach noch eine Stufe höher ist oder so, wie mit meiner Nase. Ich habe die zwar irgendwie nicht gemocht, aber ich war noch nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich halte es jetzt nicht mehr aus mit dieser Nase, ich muss sie jetzt operieren lassen. so an diesen Punkt bin ich ja nie gekommen.
Also ich glaube, es ist multifaktoriell. Ich glaube, es natürlich sollten wir einen absolut offeneren Umgang haben mit intimen Themen. Und dazu gehört für mich ganz klar auch das Thema richtige anatomische Darstellung der Klitoris zum Beispiel. Viele Frauen wissen gar nicht, wo ist ihre Klitoris, wie groß ist die überhaupt, was macht die, zum Thema Vulva, was ist überhaupt eine Vulva, wie sieht die aus, wie kann die aussehen? Und ich glaube schon, dass es total wichtig ist, unterschiedliche Vulven darzustellen und eben auch zu zeigen, innere Vulva-Lippen können so und so aussehen und die sind in allen Formen und da gibt es ja genügend auch mittlerweile wirklich schöne Social-Media-Profile, die das viel mehr zeigen, sodass man eben nicht daraus ein großes Tabuthema macht und das gar nicht thematisiert, sondern damit die jungen Frauen, die jetzt erwachsen werden und in der Pubertät sind, auch andere Möglichkeiten haben, sich zu informieren. Nichtsdestotrotz bin ich absolut der Meinung, dass bei aller Selbstliebe zum eigenen Körper, und ich finde, Body Positivity ist ein total wichtiges Movement, aber es darf nicht dazu führen, dass die Frauen, die vielleicht etwas haben, was sie stört und was sie dann in ihrer Sexualität einschränkt, so wie dich, dass die sich auch noch schlecht dafür fühlen, dass sie vielleicht daran was ändern möchten. Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch eine Form von Empowerment, dass ich sagen kann, okay, es ist mein Körper und ich habe die Entscheidung, ich kann etwas daran ändern, wenn ich das möchte, oder ich kann es so akzeptieren und ihn so lieben, wie mein Körper eben ist. Und ich glaube, das ist was sehr Positives. Und ich glaube nicht, dass, weil die meine Patientin oder auch du sich ihre Vulva-Lippen haben operieren lassen, dass das dazu führt, dass wir nicht mehr über das Thema Vulva sprechen und dass die Frauen, die jetzt vielleicht in der Pubertät sind und gerade erwachsen werden, anders mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Also ich glaube nicht, das eine schließt das andere in meinen Augen nicht aus, denn die Erfahrung, die ich hier in der Praxis gemacht habe, ist, dass die Frauen, die kommen, sich das wirklich sehr lange überlegt haben. Und für mich ist es auch nicht entscheidend, ist die Motivation ein funktioneller Aspekt, was tatsächlich sehr häufig ist und was auch zum Beispiel auch gerade nach den Geburten sehr häufig ist, wenn sich auch nochmal die äußeren Vulvalippen verändern, der Beckenboden sich verändert, dann nehmen diese funktionellen Beschwerden tatsächlich zu. Oder auch in der Menopause. Oder es ist der ästhetische Aspekt, der eben dazu führt, dass man eine freiere Sexualität leben kann. Dann ist es doch vollkommen in Ordnung, auch so einen Eingriff machen zu lassen.
Ich habe noch einmal einen kleinen Einschub in eigener Sache. Und zwar gibt es ein cooles neues Event, worauf ich sehr gespannt bin und mich sehr freue. Am 7. August veranstalte ich zusammen mit Sophie von Vulva Power, vielleicht kennt ihr die auch aus Berlin, einen Bastel- und Quatschen- und Networking-Workshop. Das heißt, wir treffen uns abends in einem richtig, richtig schönen Raum in Berlin und haben einfach ein paar Stunden Zeit, so Schmuck zu basteln. Denn Sophie verkauft in Berlin so Ketten mit Perlen in Vulva-Form, die total süß und kreativ sind. Und sie wird uns einen Workshop geben, wie man diese Perlen herstellt und seine eigenen kleinen Vulven bastelt. Und dann werden wir auch einfach ganz viele Perlen und Kettchen und sowas alles da haben, damit ihr diese süßen, kleinen, bunten Fußketten, Armbänder, Ohrringe, Halsketten, Ringe basteln könnt, die, glaube ich, gerade in Berlin auch irgendwie total angesagt sind. Und zusätzlich werde ich in verschiedenen Form so ein bisschen angeleiteten Austausch reingeben. Das heißt, es wird speziell natürlich über Sexualität gehen. Wenn Sexarbeitende vor Ort sind, dann werde ich auch auf jeden Fall eine kleine Sexarbeitenden-Bubble machen, wo ihr euch austauschen könnt, weil ich ziemlich oft gefragt werde, ob ich da irgendwelche Netzwerke kenne. Das heißt, falls du noch eine Frauen- oder Sexarbeitenden-Freundschaft suchst oder einfach Austausch suchst, einfach mal ganz enttabuisiert und schamlos über Sex und die Welt quatschen willst, dann schau dir doch mal diesen Bastel-Workshop an. Der ist natürlich auf meiner Website verlinkt. Und ich freue mich mega, wenn du da kommst und dann mal so ein bisschen mehr Zeit zum Quatschen gibt, was ja auf den Temple Nights und so irgendwie immer nicht so der Fall ist. Genau, und außerdem will ich auch noch mal kurz sagen, dass ich ja auch seit Mai in Berlin immer dienstags Sexual- und Paartherapie anbiete. Kannst du auch mal auf meiner Website vorbeischauen. Falls du darauf Lust hast, biete ich auch zurzeit die ersten 3 Sitzungen zum vergünstigten Preis an. Also sprich mich da sehr gern einfach an oder schreib mir eine E-Mail, wenn du Interesse daran hast. Und dann freue ich mich auch da, dich vielleicht bald kennenzulernen. Ja, ich glaube halt, dass wir so wie so oft irgendwie im Leben am falschen Punkt ansetzen und jetzt quasi die verurteilen, die aus dem System heraus quasi so ein Optimierung, also sich selbst nicht schön finden und jetzt sich schöner finden wollen. Und dann verurteilen wir die, obwohl die ja quasi nur das Symptom davon sind, dass uns halt überhaupt ein Schönheitsideal vorgegeben wird. Also ich glaube halt wieder so, das ist halt das, was wir ändern müssen, wenn wir was ändern wollen. Und das sehe ich zum Beispiel schon so, weil Luisa, weil du gerade meintest, naja, ich sehe ja auch Frauen mit kleinen Brüsten, dann müsste ich, also warum würde ich da eine Brust-OP wollen, wenn es nur daran liegen würde? Und wenn du aber halt mal dir Filme anguckst, dir Pornos anguckst, dir weiß ich was anguckst, vor allem jetzt noch von vor einigen Jahren oder so, dann siehst du da keine Brüste, keine kleinen Brüste. So. Zum Beispiel eine Freundin hat mir letztens erzählt, dass sie übelster Shakira-Fan war, weil Shakira einfach die einzige Frau in der Öffentlichkeit war, die kleine Brüste hatte, irgendwie so damals, also als sie so Jugendliche war und so.
Ja, es war auch die Zeit der Push-Up-BHs, ne? Ich habe gerade auch so dran gedacht, ich wollte dich das eigentlich auch fragen, ob du das Gefühl hast, dass jetzt weniger Leute eine Brustvergrößerung machen, weil ich glaube, dass jetzt aktuell das viel, viel mehr gezeigt wird, dass Frauen kleinere Brüste haben oder dass es viel mehr in diese Richtung geht. Man trägt ja, also ich trage ja schon seit Ewigkeiten keinen Push-Up-BH. Ich weiß nicht, ob das meine Bubble ist oder ob es jetzt einfach so ist, dass man keine Push-Up-BHs mehr trägt, aber ich trage die einfach schon seit Jahren nicht mehr. Und ich frage mich, ob das irgendwie jetzt nachgelassen hat.
Also wenn du dir die Statistiken anguckst, dann ist tatsächlich die operative Brustvergrößerung sehr, sehr weit vorne in den plastisch-chirurgischen Eingriffen nach wie vor. Mhm. Also das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich glaube, was passiert ist, dass auch die operativen Brustvergrößerungen sich verändern. Ja, dass nicht mehr so viele, ich sag mal, XXL-Brüste gemacht werden, sondern dass eben kleinere Enhancements, ja, so dass man mit kleineren Implantaten arbeitet, dass man viel mit Eigenfett arbeitet. Also das ist etwas, was ich zumindest hier in der Praxis mache. Ich mache zum Beispiel sehr viele sogenannte Hybrid-Augmentationen. Das ist ein bisschen meine Spezialität. Das heißt, wir nehmen ein ganz kleines Brustimplantat und machen zusätzlich körpereigenes Fettgewebe. Und dadurch erhalten wir natürlich Ergebnisse, die viel, viel natürlicher sind als das, was man so traditionell gerade aus den pornografischen Darstellungen kennt, wo dann eben einfach runde, große
Bälle,
große Brüste da rumwackeln. Das entspricht nicht der Realität und ich glaube schon und dich da nochmal abzuholen, der Trend geht eher zu mehr Natürlichkeit zurück. Das heißt, es ist nicht die Nachfrage nach Brustvergrößerung, die nicht mehr da ist, aber das, was die Patientinnen sich wünschen und das, was wir auch mittlerweile machen können, dann dieses Thema, was du vorhin hattest, und dann habe ich die Brust angefasst und dann war die ganz hart und hat sich gar nicht so schön angefühlt. Das können wir natürlich heute viel, viel besser korrigieren, indem wir ganz weiche Implantate nehmen und darüber noch ein bisschen das Weichteilgewebe mit körpereigenem Fett verbessern, was ja einfach weich ist. Und dann haben wir auch haptisch einfach eine schönere Brust, die sich beim Umarmen und beim Anfassen und besser und natürlicher anfühlt. Ne?
Mhm. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben auf die Liste. Eigenfett für Brüste. Aber ich wollte eigentlich noch vorher Lenias Geschichte zu Ende hören. Und ich wollte wissen, Lenia, sag mal, als du diese Operation dann machen lassen hast, der inneren Labien, hast du dann, also 2 Sachen, hat es danach dazu geführt, dass du sofort glücklich warst mit deinem Körper? Und hat es eigentlich wehgetan? Also wie lange hast du da noch die nachfolgende Operation gefühlt?
Genau, aber jetzt geht die Geschichte nämlich dann eigentlich erst los, weil bei mir lief das leider echt nicht so gut. Und ich glaube eigentlich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Birko, aber ich glaube, eigentlich sind innere Labien eine ziemlich entspannte OP. So wurde mir das zumindest damals erklärt, weil das eigentlich einfach so einmal schnipp, einmal schnapp. Und dann sind es ja auch so Schleimhäute, die eigentlich super schnell verheilen. So, ne? Also, weiß nicht, so wurde mir das zumindest damals gesagt. Und bei mir war es aber so, oh Gott, diese ganze Geschichte ist eigentlich so. Also erstmal, ich war.
Hast du es auch eingeschweißt, oh deine inneren Labien und in deinen Haaren?
Die habe ich nicht aufgeklebt. Nee, die habe ich nicht mal zu sehen bekommen. Hätte mich eigentlich interessiert, wie die dann so, ob, also wurden die das da einfach, ein, werden die dann einfach ein so ein Hausmüll weg?
Ja, ihr erstes Tuko, hast Kondom du
zu Hause so Mülleimer? Oh, also nicht zu Hause, sorry, in deiner Praxis so ein Mülleimer, wo so ganz viele so Labienreste rumliegen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Die werden also erstens, also ich möchte dazu mal sagen, eine Labienkorrektur ist nicht mal eben Schnipp und mal Schnapp. Und das ist, glaube ich, da fängt dann sehr, sehr oft auch schon das Problem an. Mhm. Und nein, ich habe keinen Mülleimer, wo ich so alle meine Labien sammle, die ich so im Jahr entfernt habe. Das fände ich ein bisschen gruselig. Ach, ja. Also meine Patientinnen dürfen tatsächlich ihre Labien mitnehmen, wenn sie das möchten. Toll. Ist in den letzten 10 Jahren, glaube ich, nur ein einziges Mal vorgekommen.
Das war nicht ich.
Nein, das war nicht du.
Ich wäre gewesen. Eine von denen.
Sie hätte sie mitgenommen, sie hätte sie getrocknet.
Ja, ihr dürft die gerne mitnehmen, wenn ihr das möchtet. Das ist ja, gehört ja zu eurem Körper. Und ansonsten wird das natürlich mit unserem OP-Müll ganz normal entsorgt.
Okay. ja, genau. Also bei mir war das so. Also erstmal, ich hatte eine Vollnarkose. Das heißt, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Weiß nicht, ob das auch immer so gemacht wird, aber auf jeden Fall das war auch meine einzige Vollnarkose, die ich jemals hatte bisher in meinem Leben. Und das war irgendwie ziemlich crazy, weil ich bin dann irgendwie irgendwann aufgewacht und es war echt so, es ist ein sehr verrücktes Gefühl, aus einer Vollnarkose aufzuwachen, finde ich, weil es wirklich so ist, als wäre man irgendwie so tot gewesen. Also, weil fühlt sich nicht so an, wie ich wache jetzt so vom Schlafen auf. Also war für mich zumindest so. Und ich bin irgendwie aufgewacht und habe einfach geheult wie ein Schloss. Und ich habe einfach übelst doll geheult.
Linia, das war bei mir auch so. Ich habe mir die Weisheitszähne entfernen lassen. Da hatte ich aber nur so Dämmerschlaf und keine Vollnarkose. Und da bin ich auch aufgewacht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, mir ist die ganze Zeit so Blut aus dem Mund rausgelaufen. Und dann bin ich so aus diesem Aufwachraum wie so ein Zombie so raus. Und ich habe auch geheult. Ich habe die ganze Zeit geheult. Ich war so. Meine Oma hat mich so abgeholt von dieser Klinik. Und ich so, wo bist du, Oma? Dabei war ich gar kein Kind mehr. Ja. Okay, jetzt muss ich jetzt kurz einwerfen.
Beruhigen. Also bei uns ist das so, dass fast 90% meiner Vulvalippenkorrekturen werden tatsächlich in örtlicher Betäubung durchgeführt. Ja. Das geht super, super gut, weil die Patientinnen, die kommen, die kriegen so ein kleines Töpfchen mit Anästhesiegel. Das kann man sich einmal auf die Vulvalippen selbstständig auftragen und dann sind die nach 5 Minuten so taub, dass die örtliche Betäubungsspritze überhaupt gar nicht merken. Das heißt, eine Narkose ist nicht notwendig. Das machen wir immer dann, wenn zum Beispiel wir ein bisschen mehr operieren oder die Patientin sehr, sehr ängstlich sind und sagen, oh nee, ich kann das mein Kopfkino nicht ausstellen, ich muss unbedingt schlafen. Oder ich mache ja auch aber sehr viele Revisionsoperationen von Patientinnen, die auswärts voroperiert sind, wo eben was nicht so gut gelaufen ist. Die würde ich dann auch mit Narkose machen. Aber dass man ein bisschen emotional ist nach einer Vollnarkose, das ist auch ganz normal. Das liegt an den Medikamenten. Und da habt ihr dann meine Mitarbeiterinnen, die euch trösten und sich um euch kümmern. Ja. Aber da braucht man sich auch gar nicht für schämen. Das ist ganz normal.
Ja. Also genau, so war das auf jeden Fall bei mir. Und dann war ich in so einem Aufwachraum, dann wurde ich wieder in mein Zimmer da quasi geschoben, wo dann auch meine Mama war, weiß ich noch. Und dann wollte ich auf Klo gehen, also ich wollte pinkeln. Und dann bin ich, so dumm, ne? Auch, dass die mich das haben machen lassen, bin ich halt auf Toilette gegangen und hab halt abgeschlossen, so was man halt macht, wenn man auf Toilette geht. Aber halt so ziemlich kurz direkt nach der Vollnarkose, und eine Nebenwirkung von Vollnarkosen ist ja auch, dass man in Ohnmacht fällt. Also es war einfach nur dämlich, aber gut. Bin also auf Toilette gegangen, mir ging es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich halt meine Hose runtergezogen, um pinkeln zu gehen. Und meine Vulva war einfach so krass angeschwollen. Also die war halt wirklich wirklich ein großer Tennisball einfach so, der da so war. Und das hat mich, glaube ich, erst die Vollnarkose generell. Und dann das so zu sehen, hat mich einfach ich bin einfach nicht klargekommen. Und dann habe ich immerhin noch geschafft, die Tür aufzuschließen und bin dann halt einfach in Ohnmacht gefallen. Ja, das war irgendwie so. Und dann, was aber auch ein witziges Gefühl war auch meine einzige Ohnmacht in meinem Leben. Naja, und dann hat meine Mama mich aber so irgendwie so aufgefangen und dann wieder ins Bett gelegt. Und genau, und dann war aber das Ding, dass ich scheinbar, obwohl ich keine Allergie habe, scheinbar auf irgendeine Creme, die eigentlich wir raufschmieren sollten, damit es heilt. Und ich war scheinbar irgendwie auf die allergisch, weil ich habe einfach 2 Wochen lang, blieb halt meine Vulva einfach so ein riesiger, fetter Tennisball, übelst angeschwollen. Also jetzt, sorry, ist auch echt nicht so lecker, aber hat auch übelst gestunken und geeitert und keine Ahnung. Also es war echt einfach der absolute Horror.
Oh
mein
Gott.
Und dann sind wir irgendwie nach einer Woche oder so, glaube ich, dann nochmal zu dem Arzt da gegangen. Es war natürlich auch so ein alter Typ irgendwie. Und dann hat er, ich weiß noch, wollte der so Fotos davon machen und so, weil der gesagt hat, das ist das erste Mal, dass er das sieht und dann will er das so für seine Akten quasi für die Zukunft irgendwie so. Und dann habe ich eine andere Creme bekommen, so ein Antiallergikum und damit ist es dann auch besser geworden. Aber es war trotzdem so, dass ich glaube, ich erinnere mich so 3 Monate lang oder so, das einfach wehgetan hat, halt auch beim Sex natürlich voll wehgetan hat. Und das auch, also irgendwie, ich frage mich auch, wie man das so verkacken, also weil ich dachte wirklich, man muss einfach so das einmal abschneiden, das würde ich ja sogar mit so einer Kinderschere hinkriegen, ja. Aber irgendwie wurde das so abgeschnitten, dass ich so ganz oben quasi, also da, wo auch die Klitorisperle ist, da habe ich so 2 kleine innere Schamlippenfitzel, dann sind die so komplett ab, also da gibt es quasi dann gar nichts, da ist dann so nur die äußere. Und dann auf der einen Seite, aber vielleicht lag das auch an der Schwellung oder sowas, ist dann noch mal hinten, aber nur bei der einen so ein bisschen längerer Fitzel so. Genau, also irgendwie so, das wäre, glaube ich, was, so ein Job, womit ich eigentlich zu dir gehen müsste, Pirko, zu Nachdings. Aber das ist vielleicht für das Ding, also, da merke ich zum Beispiel...
Pirko leidet gerade auch schon, genau. Ich sehe es nicht im Gesicht.
Aber da merke ich zum Beispiel, zu diesem Thema von vorher, dass ich damit halt gar keinen, also irgendwie, ich finde es jetzt irgendwie nicht schön, aber es stört mich halt so überhaupt nicht. Also ich habe so gar keinen Impuls zu denken, ich verändere das jetzt nochmal oder so. Sondern damit bin ich irgendwie so voll in Frieden. Also insofern, genau, bin ich schon richtig happy, dass ich das habe machen lassen. Aber ich, also hätte es vielleicht dann lieber bei dir gemacht, Pirko, weiß nicht.
Also, ja, es fällt mir sehr schwer, das nicht zu kommentieren. Also ist es natürlich
unbedingt
so, ich
sage
meinen Patientinnen
unbedingt
immer eine Woche nicht gucken, weil es ist ganz normal, dass die Vulva anschwillt und vor allen Dingen, dass man kann auch mal einen Scheidenpilz bekommen, weil das Schleimhautdesinfektionsmittel, was ich bei der Operation verwende, kann nicht differenzieren zwischen guten und schlechten Keimen und dann kann man einfach mal einen Pilz bekommen oder einen bakteriellen Vaginalinfekt. Also sowas sind, sage ich immer, Nebenwirkungen, keine Komplikationen der Operation. Das liegt einfach an der Scheidenflora. Das kann man aber ganz leicht behandeln, indem man den Frauen eben einfach Milchsäurescheidenzäpfchen mitgibt und dafür sorgt, dass die Scheidenflora gut wieder ins Gleichgewicht bekommt. Circa 30% der Frauen haben tatsächlich mit ein bisschen mehr Schwellung zu kämpfen in der ersten Woche. Da kann man aber eben auch, wie du sagst, halt auch mal eine Cetirizin-Tablette nehmen, wenn es sehr stark juckt zum Beispiel. Oder man kann Arnika nehmen, sowas, was einfach so ein bisschen die Entzündungsreaktion und die Schwellung runterreguliert. Die Vulva ist eine funktional-ästhetische Einheit und mir blutet wirklich das Herz, wenn ich höre, ne, einfach abgeschnitten, dann eine Seite mehr und die Frenula, die Zügelchen, die von der Klitorisspitze einziehen in die inneren Vulvalippen, die sind die baumeln in der Gegend rum, weil die gehören angeschlossen an die Vulvalippe. Und du hast Glück, dass dich das funktionell nicht beeinträchtigt, aber viele Frauen stört dann genau das, dass das ist dann überempfindlich und diese Zügelchen, die nicht mehr den Anschluss an die Vulvalippe haben, also das ist eigentlich, das ist einfach ein technisches Problem, das ist nicht gut operiert. Und ich kenne den Kollegen jetzt nicht und wir haben ja auch nicht jetzt darüber gesprochen, wer das war. Aber Vulvalippenoperationen gehören in Hände von Chirurgen und Chirurginnen, die das wirklich schwerpunktmäßig machen und die eben auch ausreichend Gewebe übrig lassen. Es geht nicht darum, und das habe ich ja auch vorhin gesagt, es geht nicht darum, wie viel wir wegschneiden, sondern es geht darum, wie viel bleibt übrig. Und wir sollten immer ausreichend Gewebe zurücklassen, damit die physiologische Funktion der Vulvalippen auch gewahrt wird. Mhm. Und genau das, was du beschreibst, eben meistens noch sehr viel Hautüberschuss im Klitorismantelbereich. Die Frenula sind nicht neu eingepasst. Die Vulvalippen sind teilweise ganz abgeschnitten. Dann sind, weil man den Übergang zum Damm nicht angepasst hat, sind da dann oft noch Hautüberschüsse. Das sind ist ein klassischer Fall an Revision, Operationen, was wir hier in der, oder was ich hier sehr, sehr viel in der Praxis dann eben auch wieder korrigiere. Mhm.
Also du könntest das theoretisch wieder dran, naja, bappen, also du kannst ja theoretisch da wieder was rausholen.
Ja, es ist so, dass ich kann zum Beispiel ich bin ja wirklich Chirurgin und Fachärztin für plastische Chirurgie. Gewebe zu verschieben, das ist das, was plastische Chirurgen den ganzen Tag machen, ja. Und was wir machen können, ist, dass wir dass die Haut vom Klitorismantel zum Beispiel nehmen und sie umschlagen, als innere Vulvanippe benutzen. Wir können auch die Naht nochmal aufmachen, Gewebe aus der Tiefe mobilisieren und die Vulvalippen neu vernähen, die Zügelchen wieder einpassen, die von der Klitorisspitze kommen und in die Vulvalippe einfügen. Und natürlich kann man eben dann am Damm auch Gewebe wegnehmen. Es ist so, dass wenn zu viel Gewebe übrig ist, ist es immer gut für mich, weil dann habe ich mehr, mit dem ich arbeiten kann und kann besser rekonstruktiv arbeiten. Tatsächlich, wenn wirklich alles weggenommen wurde und so einen Fall habe ich letzte Woche operiert, dann ist es sehr, sehr schwierig, wirklich wieder die Vulvalippen zu rekonstruieren. Aber in den meisten Fällen kriegt man das gut hin, wenn man es so auf ein gewisses Level bringt. Und die Frauen wollen ja auch gar keine ganz, ganz ganz langen Vulvalippen haben. Ja, und deswegen, wenn man die wieder ein bisschen rausarbeitet, da arbeite ich dann zum Beispiel auch sehr viel mit körpereigenem Fett und fülle die neuen Vulvalippen mit ein bisschen Fettgewebe auf, dass die besser halten, dass die Stammzellen haben, dass die Narben sich regenerieren und solche Geschichten.
Das klingt irgendwie, als würde das mega Spaß machen, so, dass wie wenn man so mit Knete bastelt oder so, dass man so voll kreativ sein muss und sich so überlegt, wo hole ich das jetzt her?
Ja. Ich finde auch, Pirko hatte kurzzeitig so einen Frankenstein-Blick, so wie bei Hast du Poor Things gesehen? Nee. Das ist ein sehr empfehlenswerter Film. Ja, da geht es auch um Gewebe verteilen, rumschnippeln sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Ich wollte auch noch fragen, wo du das jetzt gerade erzählt hast, ist es eigentlich theoretisch auch möglich, die Klitoris zu rekonstruieren, wenn die verloren gegangen ist? Sozusagen ist
verloren gegangen,
wie die Klitorisperle.
Ja, also es gibt ja Frauen, die beschnitten wurden und im Rahmen der Genitalverstümmelung, ich finde Beschneidung ist ein zu nettes Wort, also im Rahmen der Genitalverstümmelung wird eben auch ein Teil der Klitoris entfernt. Jetzt ist es aber so, die Klitoris ist ja ein riesig großes Organ und man darf nicht denken, dass die Klitorisspitze, also die kleine Perle, die ihr außen seht, das ist ja nicht die Klitoris. Und das Gute ist, dass bei den Genitalverstümmelungen meist nicht die gesamte Klitoris entfernt wird, weil die Klitorisspitze zieht ja zurück Richtung Schambein und hat dann ihre Ausläufer, die um den Scheideneingang sitzen. Das heißt, wenn wir die Narbe entfernen, dann können wir die Klitorisspitze, dann können wir den Klitorisschaft nehmen und so mobilisieren, dass wir das weiter nach zum Körperaußenfläche hochziehen, sage ich jetzt mal. Und dann kann man auch die Klitorisspitze wieder rekonstruieren. Und das ist auch so, dass die Frauen da durchaus dann eine gute Sensibilität haben.
Wow, das ist so schön, das zu hören, weil ich glaube, ich habe auch lange Zeit gedacht, dass tatsächlich dann alles wie verloren ist. Also dass man dann in dem Fall nicht mehr diese Möglichkeit der Stimulation dann hat. Das hat mich
Das kann also man tatsächlich sehr gut rekonstruieren. Da gibt es mehrere Zentren in Deutschland, unter anderem eins in Berlin, wo eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir ganz tolle Arbeit leistet mit wirklich dieser ganz stark betroffenen Frauen, die beschnitten worden sind und die genital verstümmelt sind und natürlich auch noch zusätzlich ganz andere Probleme haben, auch was die Sexualität betrifft, was Geburten betrifft, was aber auch die Blasenfunktion betrifft. Und es gibt sehr gute, auch rekonstruktive Möglichkeiten, die man diesen Frauen eben anbieten kann. Und da sind wir natürlich auch einfach bei dem Thema Bildung und dass diese Operationen eben einfach gar nicht mehr stattfinden. Also es ist ja keine Operation, sondern das sind ja meistens auch Frauen oder oft auch Frauen, die das ist ja eine rituelle Beschneidung, die ja nicht in einem Operationssaal gemacht wird. Und das ist nicht zu vergleichen mit einer Vulva-Lippenkorrektur.
Ja, aber richtig gut ist auch zu wissen. Lenia hatte hier noch irgendwie eine interessante Frage aufgeschrieben, die auch so in Richtung von, wenn man Probleme hat, sexuell, wenn man Vaginismus hat, ob man zum Beispiel da auch mit Botox oder sowas arbeiten kann.
Also Vaginismus an sich ist ein sehr spannendes Thema, was auch sehr multifaktoriell ist. Und das heißt natürlich auch, dass es nicht so ist, ihr kommt, ich spritze euch Botox und dann ist alles super gut. Und davon müssen die Frauen sich, glaube ich, auch, damit müssen die Frauen sich auseinandersetzen und denen müssen sie sich auch bewusst sein. Ganz wichtig ist, dass natürlich auch da anatomische Gründe ausgeschlossen werden. Also, dass die Frauen ihre Gynäkologin oder ihren Gynäkologen sehen, sich untersuchen lassen, dass sie in einer sexualtherapeutischen Praxis angebunden sind und begleitet werden und dass sie auch mit Dilatatoren arbeiten. Und dann kann Botox tatsächlich hilfreich sein, indem man die Beckenbodenmuskulatur für die Frau entspannt. Also Botulinumtoxin wirkt ja, dass der Muskel sich entspannt und dass eben keine Kontraktion mehr da ist. Und das kann man auch in der Beckenbodenmuskulatur erreichen. Aber das ist kein Allheilmittel. Und es ist nicht der Fall, dass die Frauen kommen, eine Botox-Behandlung bekommen und es ist alles gut, sondern das ist eine adjuvante Therapie. Das heißt, das kann man zusätzlich machen zu den anderen Therapien, die die Frauen machen. Und es ist immer ein Versuch, um die Symptome zu verbessern.
Ja, genau. Ich habe das fand es interessant, dass ob du das auch machst, weil wir darüber natürlich auch in der Sexualtherapie geredet haben und das gerade bei Vaginismus finde ich ja oft so ein Thema ist wirklich zu schauen, gerade wenn es, also man, genau, es kann ja einfach eine organische Ursache haben oder eben auch eine psychische und dann halt den Körper ernst zu nehmen und wenn mein Körper mir sagt, ich will diesen Penis oder dieses Ding da nicht drin haben, ist es natürlich irgendwo total krass, wenn ich dann sage, okay, spritz mir jetzt einfach was, damit die Muskeln da nicht mehr arbeiten, damit es dann wieder geht, also so über meinen Körper hinweggehen.
Das funktioniert auch nicht. Also ja. das führt nicht zum Erfolg.
Ja.
Und die Frauen brauchen wirklich ihre anderen Therapien. Die müssen in einer sehr guten Sexualtherapie angebunden sein. Und dann können wir das machen begleitend.
Ja.
Aber das ist auch für uns immer die Grundvoraussetzung, wenn die Frauen zur Beratung in die Praxis kommen.
Ja, das ist auch, was wir gelernt haben. Das Gute daran kann sein, also man nennt es dann so eine Referenzerfahrung zu machen, weil eben oft, zum Beispiel bei Vaginismus, das auch ist, dass ich quasi vor dem Sex oder sowas schon Angst bekomme, weil ich weiß, letztes Mal hat es ja wehgetan und dann wird es quasi so eine Schleife und dann kann diese Erfahrung mit Botox quasi, dass man einfach einmal die Erfahrung macht, es tut nicht weh und dann ist diese Angst immer hinweg oder so. Ja, genau, aber deswegen
ist es eine interessante Sache. Ja, es kann hilfreich sein. Also das ist zum Beispiel eine Behandlung, die wir immer in Narkose machen, damit die Frauen entspannt sind. Und wir auch vorab besprechen, welchen Dilatator die Frauen gerne einführen möchten.
Vielleicht
und
dann muss man kurz sagen, Dilatator sind diese Stäbe, mit denen man das dann so ein bisschen dehnen kann, für die draußen, die es nicht wissen, so, oder? Kann man das so sagen?
Vereinfacht.
Genau. Okay.
Ja, genau. Und dann wachen die schon damit auf und merken, ah, das geht ja doch. Ne? Und das ist auch eine ganz hilfreiche Erfahrung, ja. Aber wichtig ist, dass man tatsächlich sexualtherapeutisch und gynäkologisch angebunden ist. Das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen.
Ja. Okay, danke schön. Ich hatte irgendwie trotzdem auch noch 1000 Fragen, aber wie es immer so ist, dann ist die Zeit doch immer so schnell vorbei.
Immer so, ja.
Ja,
ich fand's richtig interessant, richtig spannend.
Schön, freut mich.
Danke, dass du hier warst.
Das habe ich super gerne gemacht und ich rede ja immer sehr, sehr gerne über die Vulva und was ich so mache und Intimchirurgie, damit es eben kein Tabuthema bleibt.
Ja, ja, voll,
ja,
da sind
gut.
Wir Fan von.
Ja, ich hoffe, wir konnten jetzt auch ein bisschen Lockerheit in dem
Genau, Bereich, und wenn ihr da draußen euch dafür interessiert, einstreuen. Die Website haben wir natürlich unten verlinkt. Also falls ihr euch da mal in sicheren Händen beraten lassen wollt, ohne tabuisiert zu, ohne geschämt zu werden, dann wisst ihr ja jetzt wo. Und sonst freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt und auf Instagram folgt. Vielleicht kriegt Luisa das ja hin, diese, was wollten wir? Die standfeste Schamlippe. Das muss ich jetzt sogar Schamlippe, damit sich besser anhört.
Die standfeste Schamlippe zu zeichnen.
Genau, wir wollten das ja sagen, ne?
Ja, genau, aber weil standfest
stimmt,
ist dann so.
Ich krieg das immer nicht hin.
Wie sagt man das? Alliteration und so.
Ich bin super peinlich dafür.
Sonst könnt ihr gern auf Spotify, sollen wir mal die Leute abstimmen lassen, ob sie lieber was operieren lassen würde, was man direkt sieht, so wie die Nase, oder lieber was man erst nackt sieht?
Naja, oder ob sie sich generell gerne operieren lassen würden. Und dann die Frage, so würdet ihr euch operieren lassen, aber ich trau's, aber sie trauen sich's nicht, oder es ist gar nicht so ein Ding? Oder sie planen es schon konkret, aber haben kein Geld.
Ja, vielleicht
Geld,
kann
so
sich ja Honey Bunny, so was unsere Prozentin, was ausdenken.
Ja, guck genau mal unten, was da steht für eine Umfrage.
Genau.
Für eine
da
Umfrage.
Bin ich auch mal gespannt.
Genau, wir leiten es dir dann weiter. Gut, ihr Süßen, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Danke
Bis
Pirko nochmal.
Bis nächsten Freitag.
Ja, vielen
Tschüss
vielen Dank,
und
dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
Ja, danke Pirko. So.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.